Hallo und herzlich willkommen zurück zur Digitalvorlesung Physikalische Chemie 1. Sie hören die 25. Lehreinheit mit dem Thema Boltzmann-Verteilung. Wir haben uns in unserer letzten Lehreinheit mit dem Ansatz der statistischen Thermodynamik beschäftigt. Dieses Teilgebiet der physikalischen Chemie ist ein Untergebiet des größeren Gebiets statistische Mechanik, in dem es uns generell darum geht, die Mikrowelt mit der Makrowelt zu korrelieren, durch Beschreibung von Mikrozuständen eines Systems und dann davon ausgehend einem Brückenschlag zu makroskopischen Systemeigenschaften. In der statistischen Thermodynamik legen wir hierbei einen Fokus auf energetische Aspekte, konkret auf die Besetzung von mikroskopischen Energieniveaus in Mikrozuständen, die uns beschrieben wird durch eine Verteilung, das heißt einen Satz von Besetzungszahlen der mikroskopischen Energiezustände im System. Für einen uns interessierenden Makrozustand sind grundsätzlich verschiedene Verteilungen möglich mit verschiedenen Gewichten, die widerspiegeln, wie viele Mikrozustände jeweils hinter einer Verteilung dahinter stecken. Im Limit einer sehr großen Teilchenzahl, was praktisch bedeutet, bei allen praktisch relevanten Teilchenzahlen, selbst so geringe in Anführungszeichen Teilchenzahlen wie ein Nanomol, das ja immer noch 100 Billionen Teilchen entspricht, ist sehr groß, wird nur eine einzige Verteilung maßgeblich. Wir nennen sie die dominierende oder wahrscheinlichste Verteilung. In unserer heutigen Lehreinheit soll diese Verteilung im Fokus stehen. Wir wollen hierfür einen analytischen Formelausdruck ableiten, den wir kennenlernen werden und fortan für alle Zeit uns merken werden als Boltzmann-Verteilung. Wir betrachten wieder ein abgeschlossenes System mit n Teilchen und den erlaubten Quantenzuständen I der Energie Epsilon I. Die Teilchenzahl n sei sehr groß, also n geht gegen unendlich. Das bedeutet, das Gewicht der wahrscheinlichsten Verteilung, Tmax, ist nahezu gleich der Anzahl Mikrozustände, die es überhaupt gibt, ist nahezu gleich Omega. Wir suchen nun diese wahrscheinlichste Verteilung mit einem Gewicht Tmax. Das heißt, wir suchen das Maximum von T. Wir suchen also, für welchen Satz von Besetzungszahlen, N1, N2, N3 und so weiter, T maximal wird. Wir machen also im Folgenden so eine Art Kurvendiskussion. Das Gewicht der Verteilung F, T mit dem Index F, kennen wir aus der letzten Lehreinheit ja, das ist uns gegeben als Groß-N-Fakultät durch das Produkt der Fakultäten der einzelnen Besetzungszahlen, also N0-Fakultät, N1-Fakultät, N2-Fakultät und so weiter bis NI-Fakultät. Das ist im Limit großer Teilchenzahlen N eine sehr, sehr große Zahl. Um diese Zahl nun handlicher zu machen, verwenden wir nicht TF selber, sondern den Logarithmus davon. Wir rechnen also mit LNT, das uns nach den Rechenregeln für Logarithmen gegeben ist als LNN-Fakultät, minus ln des Produkts der ganzen Fakultäten der einzelnen Besetzungszahlen. Das ist uns in Gleichung 417 ausgedrückt. Wir dürfen das so machen, weil der Logarithmus eine streng monotone stetige Funktion ist. Also wann immer t größer wird als Funktion dieser Besetzungszahlen, wird auch lnt größer und umgekehrt. Das heißt, wir können unsere Kurvendiskussion, bei der wir den Satz von Besetzungszahlen suchen, die einem tmax entspricht, auch abbilden auf die Suche nach dem ln davon, also nach lntmax. Bei unserer Suche gelten ferner zwei Nebenbedingungen, die uns in den Gleichungen 418 und 419 hingeschrieben sind. Unser System soll ein isoliertes System sein, das heißt die Stoffmenge, die Teilchenzahl n ist konstant und die Gesamtenergie U ist konstant. Ausgedrückt auf die Besetzungszahlen und die zugehörigen Energieniveaus bedeutet das, Summe ni, was ja gleich groß n ist, ist konstant, gemäß Gleichung 418, und Summe ni epsilon i, was gleich groß U ist, ist auch konstant, Gleichung 419. Um diese Nebenbedingungen in unserer nun folgenden mathematischen Ableitung zu berücksichtigen, werden wir ein mathematisches Werkzeug verwenden, und zwar die Methode der Lagrangeschen Multiplikatoren. Wir sehen gleich noch, was das ist. Gleichsam verwenden wir auch noch ein zweites mathematisches Werkzeug, nämlich zur analytischen Behandlung der Fakultäten, die in Gleichung 417 auftauchen. Dafür verwenden wir die Stirling-Näherung. Und was wir jetzt also nun unter Verwendung dieser mathematischen Werkzeuge tun werden, ist, wie schon angedeutet, so eine Art Kurvendiskussion durchführen. Wir benutzen die Methode der Variationsrechnung, deren Ansatz uns in Gleichung 420 hingeschrieben ist. LNT, was ja übrigens auch LN Omega entspricht und uns als Funktion der Besetzungszahlen der Energieniveaus gemäß der rechten Seite dieser Gleichung gegeben ist, soll maximal werden. Wie bei jeder Funktion in der Nähe ihres Maximums ist der Funktionswert in Abhängigkeit einer seiner Variablen, also hier konkret einer Besetzungszahl ni, nahe des Maximums kaum variabel. Das heißt, bei leichter Veränderung, also Variation dieser Variable ni, erfolgt kaum eine Änderung des Funktionswertes ln Omega, wenn diese Variation um das Maximum von ln Omega herum erfolgt. Das ist uns in Abbildung 4.3 dargestellt. Wir können dafür also mathematisch ansetzen, Die Variation Delta Ln Omega verschwindet im Maximum der Funktion Omega bei Variationen von Delta Ni, wenn das eben in der Nähe des Maximums erfolgt. Also ist Delta Ln Omega gleich 0 am Maximum. Und das gilt für jede Besetzungszahl. Denn wir haben hier in dieser Betrachtung nichts Konkretes über das Ni gesagt. Das kann eine beliebige Besetzungszahl eines beliebigen iten Zustandes sein. Damit gilt das also für jede Besetzungszahl und wir können den Ansatz der Variationsrechnung gemäß Gleichung 421 hinschreiben. dLn von Omega in der Nähe des Maximums als Funktion jeder Besetzungszahl soll gleich 0 sein. Die Änderung dieser Funktion ln Omega erfolgt jetzt ja bei Änderung der Besetzungszahl ni. Das ist aber unabhängig von den ganzen anderen Besetzungszahlen dabei. Jede Besetzungszahländerung wirkt sich individuell und entkoppelt von den anderen auf die Änderung von ln Omega aus. Das heißt, wir können Delta ln Omega wie ein vollständiges oder totales Differential hinschreiben, wie uns das in Gleichung 422 denotiert ist. Die infinitesimale Änderung von Omega, dln Omega, ist dort eben wie in einem totalen Differential als Summe von partiellen Differentialquotienten dln Omega nach dni mal dni hingeschrieben, für eben einen durchlaufenden Index i, also i gleich 1, i gleich 2, i gleich 3 und so weiter, bis i gleich k. Wir haben insgesamt k Summanden da stehen. Diese Bedingung kann nur erfüllt sein, wenn alle Summanden gleichsam 0 sind. Denn es gibt jetzt nicht eine Realisierung, wo sich diese Summanden alle so gegenseitig aufheben, dass da insgesamt 0 rauskommt. Das heißt, die einzige Art, um das zu erfüllen, ist, wenn alle Summanden gleichsam 0 sind. Das bedeutet, für alle i, dln Omega nach dni ist gleich 0, gemäß Gleichung 423. Dies ist also die mathematische Bedingung für den weiteren Verlauf unserer Kurvendiskussion. Zusätzlich müssen wir noch die beiden Nebenbedingungen 418 und 419 berücksichtigen, die wir alternativ auch in Form von Gleichung 424 und 425 ausdrücken können, in der die vorherige Formulierung aus Gleichung 418 und 419 jetzt in differenzieller Form hingeschrieben ist. Wenn wir das zusammennehmen, haben wir also ein Gleichungssystem mit drei Familien von Gleichungen sozusagen. Die erste Familie oder Klasse von Gleichungen entspricht unserer Nummer 422, wonach die Summe der partiellen Differentialquotienten dln Omega nach dni mal dni gleich 0 sein soll und daraus ableiten lässt sich dann ein Satz von Gleichungen des Typs 423, dass jeweils dln Omega nach dni gleich 0 sein muss für jedes i. Das sind insgesamt k-Gleichungen, weil i ja ein Laufindex von 1 bis k ist. Dazu kommt noch eine weitere Gleichung gemäß Nummer 424 und noch eine weitere Gleichung gemäß Nummer 425. Wir haben also insgesamt k plus 2 Gleichungen mit k Unbekannten, nämlich die Besetzungszahlen n1, n2, n3 und so weiter bis nk. Es liegt uns also ein überbestimmtes Gleichungssystem vor. Um das nun mathematisch zu behandeln, wenden wir die Methode der unbestimmten Multiplikatoren nach Lagrange an. Hierbei multiplizieren wir die Nebenbedingungen, die uns in dem Gleichungssystem als Gleichung 2 und Gleichung 3 formuliert sind, mit unbestimmten Faktoren Alpha und Beta. Genau genommen nehmen wir hier den Faktor minus Beta, weil wenn wir hier jetzt ein positives Beta, also plus Beta, verwenden würden, dann würden wir später sehen, dass der dann einen negativen Wert annehmen würde. Und das können wir hier jetzt sozusagen schon mal vorwegnehmen, indem wir jetzt schon das Beta einfach als Minus-Beta ansetzen. Das ist eine kleine Vorwegnahme des Endergebnisses. Und die Nebenbedingungen 2 und 3 werden jetzt mit diesen unbestimmten Faktoren Alpha und Minus-Beta multipliziert, sodass wir dadurch zwei weitere Unbekannte einführen. Und jetzt k plus 2 Unbekannte haben in einem Gleichungssystem mit auch k plus 2 Gleichungen. Also liegt jetzt ein vollständig bestimmtes Gleichungssystem vor, das wir lösen können, dadurch unsere gesuchte wahrscheinlichste Verteilung herausbekommen werden und die unbekannten Faktoren Alpha und Minus Beta dann noch konkretisieren können und werden durch Berücksichtigung eben jener Nebenbedingungen, bei denen wir sie auch eingeführt haben. Also die Nebenbedingung konstanter Teilchenzahl und die Nebenbedingung konstanter Energie. In Gleichung 426 ist uns das jetzt mathematisch hingeschrieben. Da sehen wir das Gleichungssystem, in dem jetzt schon diese Faktoren Alpha und Minus Beta appliziert sind. Und als Lösungsansatz wählen wir das Additionsverfahren. Das heißt, wir addieren diese Gleichungen alle aufeinander und erhalten dadurch die unterste Zeile in Gleichung 426. Diese Gleichung kann nur dann 0 sein, wie es da gefordert ist, wenn die Summe in den eckigen Klammern auf der linken Seite 0 ist. Denn die gleichsam darin auftretenden Faktoren dni sind nicht 0. Das sind kleine Variationen der ni, die aber nicht 0 sind. Das heißt, alle Summanden des Typs dln Omega nach dni plus Alpha minus Beta Epsilon i müssen verschwinden, müssen 0 werden, wie uns das in Gleichung 427 hingeschrieben ist. Ja, und diese Gleichung müssen wir jetzt eben lösen. Jetzt haben wir dabei noch das Problem, dass wenn wir da jetzt ln Omega nach ni ableiten wollen, also das müssen wir da ja tun, und für ln Omega den Ausdruck gemäß Gleichung 420 einsetzen, dann tauchen da drin Fakultäten auf. Und mit denen mathematisch umzugehen, macht keinen Spaß. Deswegen verwenden wir hier jetzt eine weitere Näherung, die Stirlingsche Näherung, die uns in der obersten Zeile von Gleichung 428 hingeschrieben ist. Gemäß der Stirlingschen Näherung lässt sich für große Zahlen n der Logarithmus von n-Fakultät, also ln-Fakultät, annähern als n mal ln minus n. Und das setzen wir jetzt hier eben an. Für das große n und die kleinen ni in Gleichung 420. Damit erhalten wir die zweite Zeile von Gleichung 428. Da drin tritt eine große Summe auf, die können wir jetzt in zwei Teile zerteilen. Dann kommen wir in die dritte Zeile von Gleichung 428. Und die hinterste Summe in dieser Zeile, Summe über i gleich 1 bis k von klein ni, das ist einfach groß n. Wenn wir über alle Besetzungszahlen aller Quantenzustände i summieren, dann haben wir am Ende die Gesamtzahl Teilchen, weil die sich ja eben genau auf diese Besetzungszahlen verteilen. Und wenn wir die jetzt alle wieder aufaddieren, dann kommt wieder groß n raus. Wir kommen damit in die vorletzte Zeile von Gleichung 428. Ja, und dieses groß n, das hebt sich dann genau gegen das minus groß n auf, was da ein bisschen weiter links auf dieser Seite steht. Und am Ende bleibt die unterste Zeile von Gleichung 428 stehen. Ln n Omega ist gleich n mal ln n minus Summe über die klein ni ln klein ni. Und das müssen wir jetzt ableiten. Und das tun wir jetzt in Gleichung 429. D ln Omega nach dnj, die Ableitung von ln Omega gemäß Gleichung 428, was wir uns gerade eben hergeleitet haben, nach einer Besetzungszahl nj, also der Besetzungszahl eines j-ten Zustands, können wir bilden, indem wir da jetzt einfach den linken Teil der rechten Seite von Gleichung 428, also n mal ln n, nach dnj ableiten und den rechten Teil, also diese große Summe neben dem Minuszeichen auf der rechten Seite in Gleichung 428, auch nach dnj ableiten. N mal ln n nach klein nj abgeleitet, da müssen wir die Produktregel anwenden. Das ist also dann d groß n nach dnj mal ln n plus groß n mal d ln n nach dnj. Und genauso müssen wir das auch mit dem Teil hinter dem Minuszeichen machen. Das ist ja auch wieder ein analoger Ausdruck des Typs ni mal ln ni. Den müssen wir jetzt nach nj ableiten. Auch hier müssen wir die Produktregel wieder anwenden. Das ist alles in der zweiten Zeile von Gleichung 429 hingeschrieben. Dieser eine Differentialquotient, der da drin auftritt, d ln groß n nach dnj, den können wir auch schreiben, gemäß den Rechenregeln für die Ableitungen mit Logarithmen, als 1 durch groß n mal d groß n nach dnj. Und das groß n, das enthält ja jetzt die ganzen kleinen n's. Groß n ist ja klein n1 plus klein n2 plus und so weiter bis klein nk. Das heißt, die Ableitung davon nach einem dieser n's, nach nj, also d groß n nach dnj, die ist 0 für alle dieser n's, wo der Index jetzt nicht j ist, und ist 1 für das eine n, wo der Index j ist. Also insgesamt ist diese Ableitung einfach 1. Die ist 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 sozusagen. Es tritt eine 1 da drin auf, das ist die für den Zustand j, also für die Besetzungszahl nj, und für die ganzen anderen Zahlen kommen da lauter Nullen raus. Insgesamt ist dieser partielle Differentialquotient also einfach 1. Damit gelangen wir zur dritten Zeile von Gleichung 429, wo das jetzt ausgeschrieben ist. In der vierten und vorletzten Zeile von Gleichung 429 ist das jetzt auch nochmal für den Teil hinter dem Minuszeichen, also für die große Summe, ausgeschrieben. Und wenn wir das dann zusammenfassen, hebt sich da viel gegenseitig auf und am Ende kommt die letzte Zeile von Gleichung 429 raus. Nach der diese Ableitung, die wir die ganze Zeit berechnen, d ln Omega nach dnj, einfach gleich minus ln nj durch n ist. Und bisher hatten wir jetzt den uns interessierenden Zustand immer als den i-ten Zustand bezeichnet. Hier haben wir die Ableitung jetzt, um das davon abzugrenzen, für den j-ten Zustand gemacht. Jetzt kehren wir zu der ursprünglichen Nomenklatur zurück, indem wir das j fortan wieder i nennen. Also wir machen eine Umbenennung, wir nennen das jetzt einfach wieder i statt j. Und dann lautet die ganz rechte Seite von Gleichung 429 minus ln klein ni durch groß n. Setzen wir das jetzt nun in Gleichung 427 ein, dann wird daraus Gleichung 430. Also das, was wir gerade eben durch Ableiten gewonnen haben, setzen wir in Gleichung 427 jetzt für die Ableitung d ln Omega nach dni ein. Und dann steht da eben minus ln klein ni durch groß n plus den Rest von Gleichung 427, also plus Alpha minus Beta Epsilon i ist gleich 0. Und das können wir jetzt umformen. Dann steht da ln von klein ni durch groß n ist gleich, wenn wir das auf die andere Seite holen, Alpha minus Beta Epsilon. Und den ln, den können wir auflösen, indem wir e hoch das rechnen. Dann steht da klein ni durch groß n ist gleich e hoch Alpha minus Beta Epsilon i. Und nach den Rechenregeln für Exponentialfunktionen können wir das auch aufteilen in zwei Exponentialterme, die dann lauten e hoch Alpha mal e hoch minus Beta Epsilon i. Damit haben wir jetzt einen Ausdruck für die wahrscheinlichste Verteilung gefunden. Die enthält jetzt noch zwei Unbekannte, nämlich Alpha und Beta, die wir aus den Nebenbedingungen bestimmen können. Wir fangen mit Alpha an. Das ist uns in Gleichung 431 hingeschrieben. Hierfür machen wir uns zunutze, dass die Gesamtteilchenzahl groß N sich ja darstellen lässt als Summe der Besetzungszahlen klein ni. Also die Besetzungszahlen, die geben ja an, wie sich die Gesamtteilchenzahl auf diese einzelnen Zustände verteilt. Und wenn wir jetzt über alle Zustände summieren, dann landen wir wieder bei der Gesamtzahl groß N. Also groß N lässt sich darstellen als Summe von klein ni. Und hier können wir jetzt das klein ni ersetzen durch den eben gefundenen Ausdruck gemäß Gleichung 430. Also groß N mal e hoch Alpha mal e hoch minus Beta Epsilon I. Da können wir jetzt das N und das e hoch Alpha vor die Summe ziehen. Dann ist das gleich N mal e hoch Alpha mal Summe von e hoch minus Beta Epsilon I über I summiert. Da können wir jetzt durch N teilen und dann erhalten wir auf der linken Seite der Gleichung N durch N, also 1, ist gleich e hoch Alpha mal diese Summe, mal Summe e hoch minus Beta Epsilon I. Und da können wir jetzt den e hoch Alpha Term auf eine Seite holen. Dann ergibt sich e hoch Alpha ist gleich 1 durch diese eben genannte Summe. Und diese eben genannte Summe, die nennen wir jetzt, um uns Schreibarbeit zu sparen, Q. Das heißt, E hoch Alpha ist gleich 1 durch Q. Der Nenner dieses Ausdrucks Q ist die molekulare Zustandssumme, für welche wir zum Ende dieser Lehreinheit noch sehen werden, was die konkret bedeutet. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das ist die zentrale Größe der statistischen Thermodynamik. Das ist also weit mehr als nur ein Hilfsgriff, um uns hier Schreibarbeit zu sparen, sondern liefert uns in der Tat die zentralste Größe der statistischen Thermodynamik. Wir werden ihr noch eine ganze eigene Vorlesungseinheit widmen. Durch eine ähnliche Art der mathematischen Behandlung können wir auch den Faktor Beta bestimmen. Das ist uns in Gleichung 432 ausgedrückt, beziehungsweise nicht ganz ausgedrückt, ist angedeutet. Wir benutzen hier jetzt die Nebenbedingung, dass die Gesamtenergie konstant sein soll. Die ergibt sich ja durch die Summe über alle Energieniveaus mal ihrer Besetzungszahlen, also über die Summe klein ni epsilon i. Und das soll konstant sein. Und wie sich zeigen lässt, ist diese Konstante Beta gleich 1 durch Boltzmann-Konstante mal Temperatur, 1 durch KBT, also die inverse thermische Energie bezogen auf ein Einzelteilchen. Dieses Ergebnis können wir bekommen, indem wir die Bedingung Summe klein ni epsilon i auf ein System anwenden, dessen epsilon i uns bekannt sind. Zum Beispiel der quantenmechanische harmonische Oszillator, den Sie in der PC2 noch kennenlernen werden. Oder das Wasserstoffatom, das Sie auch in der PC2 noch kennenlernen werden. Hierfür lassen sich die Energieeigenwerte Epsilon I mit relativ einfachen quantenmechanischen Berechnungen voll quantitativ angeben. Und wenn wir das tun, dann können wir auf dieses Ergebnis kommen, dass Beta 1 durch Boltzmann-Konstante mal T ist. Dazu gibt es in unserer vorlesungsbegleitenden Rechenübung zum Themenblock statistische Thermodynamik eine Aufgabe, die das verdeutlicht. Hiermit haben wir nun die wahrscheinlichste Verteilung vollständig bestimmt. Wir nennen sie auch die Boltzmann-Verteilung. Wenn wir die beiden Identitäten aus Gleichung 431 und 432 in 430 einsetzen, ergibt sich daraus die Notation, die uns in Gleichung 433 hingeschrieben ist. Klein ni durch groß n ist gleich 1 durch q mal e hoch minus Beta epsilon i, wobei Beta 1 durch KBT ist. Und q uns die sogenannte molekulare Zustandssumme angibt, die formuliert ist als Summe über e hoch minus Beta epsilon i. Was uns diese Verteilung jetzt also ausdrückt, ist die Besetzungszahlen ni der mikroskopischen Energieniveaus epsilon i. Und das Ganze ist bezogen auf die Gesamtzahl der Teilchen groß n. Das heißt, diese Verteilung gibt uns den Bruchteil der Teilchen, klein ni durch groß n, im Quantenzustand i mit der Energie epsilon i an, als Funktion eben jener Energie und der verfügbaren thermischen Energie, KBT. Da sich das nach einer E-Funktion verhält, fällt dieser Anteil exponentiell ab. Das heißt, die meisten Teilchen bevölkern den Grundzustand, den mit der geringsten Energie. Weniger Teilchen bevölkern den ersten angeregten Zustand mit einer höheren Energie. Noch weniger Teilchen bevölkern den zweiten angeregten Zustand mit einer noch höheren Energie. Und so weiter und so fort. Das ist uns in Abbildung 4.4 grafisch visualisiert. Wenn wir uns das jetzt für eine höhere Temperatur anschauen, dann sehen wir, wie uns das in Abbildung 4.4 durch den rot gezeichneten Datensatz skizziert ist, dass die Besetzungszahlen der hochenergetischen Zustände zunehmen, während dann auf der anderen Seite die Besetzungszahlen der niederenergetischen Zustände leicht abnehmen, aber immer noch sind die niederenergetischen mehr bevölkert als die hochenergetischen. Je höher jedoch die Temperatur ist, umso flacher wird der Abfall zwischen der starken Besetzung niederenergetischer Zustände und der schwachen Besetzung hochenergetischer Zustände. Im Grenzfall unendlich hoher Temperatur sind alle Zustände gleichmäßig besetzt. Wichtig, merken Sie sich bitte das. Im Grenzfall hoher Temperatur sind alle Zustände gleichmäßig besetzt. Das heißt eben gerade nicht, dass bei hoher Temperaturen jetzt nur die hochenergetischen besetzt sind, sondern es sind alle Zustände gleichermaßen besetzt, im Grenzfall hoher Temperatur. Noch eine kurze Fußnote zur mathematischen Form von Gleichung 433. Mit diesem E-Funktionsterm des Typs E hoch minus Energie durch kBT ist die ja ziemlich ähnlich zum Aufbau der Arrhenius-Gleichung, die wir aus unserer 18. Lehreinheit kennen. Das ist natürlich kein Zufall, sondern da gibt es einen fundamentellen Zusammenhang. Wir haben in unserem Kapitel über Reaktionskinetik, also konkret in eben jener Lehreinheit 18, schon gesehen, dass die Geschwindigkeit von Teilchen im gasartigen Zustand streng genommen einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung unterliegt. Diese leitet sich aus der hier nun eben gerade gefundenen Boltzmann-Verteilung insofern ab, als dass durch einen Boltzmann-Ansatz in der Form von Gleichung 433 die Verteilung der kinetischen Energie der Gasteilchen ausgedrückt wird und sich nun in eine Geschwindigkeitsverteilung übersetzen lässt, indem sie noch mit einem Faktor 4pv2dv multipliziert wird, der die Richtungsabhängigkeit der an sich vektoriellen Größe v eliminiert. Das lässt sich grafisch so auffassen, indem wir uns eine dreidimensionale Auftragung der drei Vektorkomponenten in x, in y und in z-Richtung vorstellen, was eine sogenannte Zustandsdichte darstellt, diese Auftragung. Alle Zustände gleicher kinetischer Energie liegen hierbei nun auf einer Kugelschale um den Ursprung im Abstandbetrag v sozusagen, also mit einem Radius v. Und die Fläche auf dieser Kugelschale ist mathematisch durch den Ausdruck 4πv² gegeben. Multiplizieren wir nun also den Boltzmann-Term mit eben diesem Faktor und integrieren das über dv, dann gibt uns das den Anteil von Molekülen mit dem Betrag ihrer Geschwindigkeit in einem Intervall zwischen v und v plus dv an. Wir hatten in unserer 18. Lehreinheit nun schon gesehen, dass in einer solchen Verteilung nur die schnellen Teilchen, also die mit kinetischen Energien im oberen Bereich, reaktionsfähig sind. Das bedeutet, dass die reaktionsfähigen Teilchen und damit auch der Umsatz pro Zeit einer exponentiellen Verteilung unterliegt. Und eben das ist ja die Arrhenius-Gleichung. Wir sehen also, wie diese Arrhenius-Gleichung mit der Boltzmann-Gleichung zusammenhängt. Und wir haben ja in diesem Kontext auch in unserer 18. Lehreinheit schon gesehen, wie der Arrhenius drauf gekommen ist. Wir erinnern uns, Arrhenius bekam für seine Dissertation, die durch den Fürsprecher Ostwald bei der Schwedischen Akademie der Wissenschaften auf Wohlwollen stieß, ein Reisestipendium zugesprochen, das ihn auf eine Reise durch Europa zu unter anderem Jacobus van 't Hoff nach Amsterdam und eben Ludwig Boltzmann nach Graz führte. Und da ist es also jetzt nicht verwunderlich, dass Arrhenius sich zum Beispiel von der van 't Hoff-Gleichung für die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten und eben der gerade gefundenen Boltzmann-Gleichung bei seinen Arbeiten inspirieren ließ. Und natürlich sind die ja auch ganz prinzipiell verwandt, diese Gleichungen. Eine kurze Anmerkung müssen wir hier noch machen. Wir haben ja in dem allerersten Beispiel dieses Themenblocks, das uns in der letzten Lehreinheit in Abbildung 4.1 visualisiert war, erkannt, dass es verschiedene Mikrozustände geben kann, die gleiche Energieniveaus haben. Auch dies werden Sie für realere Beispiele als dies mit diesem Kästchensystem mit drei Teilchen drin aus unserer letzten Lehreinheit noch kennenlernen in der PC2, wenn Sie sich konkret mit Atomorbitalen zum Beispiel beschäftigen. Da werden Sie sehen, dass beispielsweise die drei P-Orbitale px, py und pz in Atomen, in denen sie nicht besetzt sind, also zum Beispiel im Wasserstoffatom, energetisch gleichwertig sind. In solch einem Fall sprechen wir von Entartung. Wir sagen, das Quantenniveau εj ist g-fach entartet. gj-fach entartet, müssten wir eigentlich sagen, weil der Entartungsfaktor g sich ja auf das j-te Niveau bezieht. Also in dem Wasserstoffatom beispielsweise sind die p-Orbitale dreifach entartet. Wichtig, da sind sie nur, solange sie unbesetzt sind. Wenn wir jetzt einen Elektronen aus dem S-Zustand in eins dieser p-Orbitale anregen beispielsweise, dann wird diese Entartung aufgehoben. Wenn wir uns einen solchen Fall mal für die gerade gefundene Zustandssumme mathematisieren, dann führt uns das zur Gleichung 434. Wir schreiben da erstmal ganz oben links die Zustandssumme hin, die wir ja kennengelernt hatten, als Q ist gleich die Summe über die Zustände I von dem Faktor E hoch minus Beta Epsilon I. Ja, wenn wir das jetzt mal ausschreiben, für ein System mit Zuständen I gleich 0, I gleich 1, I gleich 2, I gleich 3 und so weiter, indem wir jetzt mal annehmen, dass die Zustände I gleich 1, I gleich 2 und I gleich 3 entartet seien, also dass die jeweils die gleiche Energie haben. Solch ein System ist Ihnen in Abbildung 4.5 grafisch illustriert. Dann können wir in der zweiten Zeile dieser Gleichung dafür auch einfach dreimal diesen Term mit I gleich 1 hinschreiben. Oder allgemein, wie das in der dritten Zeile der Gleichung hingeschrieben ist, taucht der GJ mal auf. Das bedeutet, wir können für die Zustandssumme, Q ist gleich Summe über die Zustände I von E hoch minus Beta Epsilon I, auch schreiben, dass das die Summe über die Niveaus J ist von diesem E-Term, jetzt aber nicht über I summiert, sondern über J summiert und mit dem Entartungsfaktor GJ gewichtet. Das ist uns in der letzten, in der untersten Zeile von Gleichung 434 hingeschrieben. Auch hierfür gilt die Boltzmann-Verteilung, die dann eine Notation erfährt, wie es uns in Gleichung 435 hingeschrieben ist. Sie beschreibt den Bruchteil der Teilchen, klein ni aus groß n, im gj-Fach entarteten Energieniveau epsilon j. Das heißt, nicht mehr die Teilchen im Zustand i mit der Energie epsilon i, sondern im Energieniveau epsilon j, das eben jetzt auch gj-Fach entartet vorliegen kann. In Abbildung 4.5 ist das nochmal grafisch dargestellt, was wir eben bei der Herleitung diskutiert haben, dass eben die Zustände 1, 2 und 3 entartet sein sollen, also dass sie gleiche Energie haben sollen. Nachdem wir nun den Formalismus der Entartung kennengelernt haben, können wir noch das Sahnehäubchen der heutigen Lehreinheit zum Schluss präsentieren. Die Interpretation der Zustandssumme. Die Vergegenwärtigung, was die Zustandssumme eigentlich ausdrückt. Wir schauen uns dazu mal die Temperaturabhängigkeit der Zustandssumme an. Das heißt, wir schauen auf die Temperaturabhängigkeit von Q für zwei Grenzfälle. Der erste Grenzfall ist der Grenzfall T gegen 0 und der zweite Grenzfall ist der Grenzfall T gegen unendlich. Schauen wir mal, was die Zustandssumme dafür Werte annimmt und was uns das dann konzeptuell sagt. Wir legen los mit der Betrachtung für T gegen 0. Wir gucken uns also gemäß Gleichung 436 den Grenzwert Limes von Q an für T gegen 0. Ja gut, dann müssen wir also für Q den Ausdruck für Q einsetzen. Das tun wir jetzt in dieser Form über die Niveaus, also mit dem gerade gefundenen Entartungsfaktor GJ und müssen jetzt eben den Grenzwert für T gegen 0 berechnen. Das führt uns zu einer Diskussion, die wir schon ein paar Mal geführt haben in dieser Vorlesung, nämlich konkret, als wir die formelmäßig sehr ähnliche Arrhenius-Gleichung konzeptuell diskutiert haben. Da haben wir uns ja auch klar gemacht, was passiert denn im Grenzfall T gegen 0, also was passiert bei sehr niedrigen Temperaturen. Und haben gesehen, da nimmt der Nenner im Argument der E-Funktion sehr kleine Werte an. Das bedeutet, der ganze Bruch hat dann sehr große Werte und mit dem Minus davor geht der Exponentialterm dann gegen 0. Das heißt, wir können grundsätzlich erwarten, dass dieser Limes des hier völlig analog hingeschriebenen E-Terms gegen 0 geht. Wir müssen dabei aber vorsichtig sein, dass wir uns dabei nicht verhaspeln, denn das ist ja eine Summe über J und da darf J auch 0 sein. Wir haben auch ein nulltes Niveau J und wenn dessen Energie jetzt den Nullpunkt markiert, also wenn das Epsilon J für J gleich 0 0 sein soll, dann führt uns das auf einen Ausdruck des Typs E hoch minus 0 durch KBT und wenn wir da jetzt das T gegen 0 laufen lassen, dann führt das zu einem Ausdruck 0 durch 0. Das müssen wir nach der Regel von de L'Hôpital behandeln. Und das führt uns auf einen Grenzwert von 1. Das heißt, insgesamt ergibt diese Grenzwertbetrachtung für diese Summe, für den ersten Summanden, den mit J gleich 0, einen Grenzwert von 1. Und da steht noch ein Vorfaktor vor. Das ist das G, also das Entartungsniveau dieses J-ten Zustands 0. Also das ist der Entartungsfaktor G0. Und alle anderen Summanden haben aber den Grenzwert 0, denn für die gilt das, was wir gerade eben konzeptuell gesagt haben. Bei denen ist der Zähler des Bruches im Argument der E-Funktion größer 0. Der Nenner ist KBT und der strebt gegen 0, wenn T gegen 0 geht. Dadurch wird der ganze Bruch immer größer. Mit dem Minus davor geht der E-Term gegen 0 und so weiter, wie wir das gerade diskutiert hatten. Da kommen dann also lauter Summanden 0 raus. Insgesamt bleibt in dieser Grenzwertbetrachtung also nur der allererste Summand stehen, G0 mal 1. Also sprich, der ganze Grenzwert ist G0. Die Zustandssumme Q nimmt also im Grenzfall für T gegen 0 einen Wert von G0 an, den Entartungsfaktor des Grundzustands. Gibt uns also die Anzahl Quantenzustände im Grundzustand an, der ja eben G0 Zustände enthält, weil er eben G0-fach entartet ist. Das heißt, für T gegen 0 ist nur der Grundzustand erreichbar, ist nur der Grundzustand bevölkerbar. Die umgekehrte Grenzwertbetrachtung für T gegen unendlich, wie sie uns in Gleichung 437 hingeschrieben ist, führt uns auf etwas zurück, was wir auch im Zuge der konzeptuellen Diskussion der Arrhenius-Gleichung schon diskutiert hatten. Da haben wir ja auch schon diskutiert, was macht denn die Arrhenius-Gleichung, konkret der Exponentialterm darin eigentlich, wenn T gegen unendlich geht. Und dabei haben wir gesehen, naja, wenn T gegen unendlich geht, dann geht der Nenner dieses Bruches im Argument der E-Funktion gegen unendlich. Das heißt, der ganze Bruch wird immer kleiner, der geht gegen 0. Und wir haben dann E hoch minus 0 da sozusagen stehen. Und das ist 1. Und das gilt jetzt für jeden Summanden in dieser Summe. Das heißt, die E-Terme in den ganzen Summanden der Summe sind einfach jeweils alle 1. Und das heißt, es bleibt dann da einfach stehen Summe GJ. Die Zustandssumme im Limit hoher Temperaturen entspricht also der Summe über alle Niveaus J mit ihrer jeweiligen Entartung. Das ist also nichts anderes als die Anzahl aller Quantenzustände. Diese Extrembetrachtung zeigt uns, die Zustandssumme Q ist ein Maß für die Anzahl thermisch erreichbarer Zustände eines Moleküls bei gegebener Temperatur T. Im Grenzfall T gegen 0 ist das nur der Grundzustand, der gegebenenfalls G0-fach entartet ist. Im Grenzfall T gegen unendlich können hingegen alle Zustände erreicht werden. Also, wir sehen daran nochmal. Im Grenzfall T gegen unendlich populieren also nicht etwa alle Teilchen nur die energetisch höchsten Zustände, sondern sie verteilen sich gleichmäßig auf alle Energiezustände. Das hatten wir auch übrigens schon mal viel früher in unserer Vorlesung formuliert, als wir uns auf den Energiegleichverteilungssatz bezogen haben. Und im Grenzfall dazwischen, also im Grenzfall irgendeiner Temperatur größer als 0, aber kleiner als unendlich, gibt uns Q an, wie viele Zustände bei dieser Temperatur erreichbar sind. Und wir können uns hieran schon vorstellen, dass Q damit eine ganz essentielle Größe in der statistischen Thermodynamik ist. Denn natürlich wird das bei der Vorhersage makroskopischer Größen wie der thermodynamischen Potenziale U, H, G und F oder ihrer Ableitungen beispielsweise CV und CP natürlich eine riesen Rolle spielen, welche Quantenzustände mit bestimmten Energieniveaus erreichbar sind bei einer gegebenen Temperatur T. Und in der Tat werden wir im weiteren Verlauf unserer Vorlesung noch sehen, dass es genau diese Größe ist, die Größe Q, die Zustandssumme, die uns diese Brücke herstellt, aus der wir makroskopische thermodynamische Potenziale berechnen können. Es lohnt sich also, wenn wir uns diese Größe noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das soll der Gegenstand unserer nächsten Lehreinheit sein.